close was that to a nosedive?
Mega Böe von hinten.
Brauchen wir nicht reden.
Keine Chance. Schade.
Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
Absolutely flying. Top Gun, Jet Fighter Stuff.
Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen Regattaverein.
Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnenmast gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
An amazing race and a huge performance from Philip Bull, considering he was battling it out for those bronze medals.
And they're going for the Spinnaker again.
Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Viel Wind und Nix. Wie immer an meiner Seite, der Jan sitzt in Berlin. Jan, wie geht's dir?
Moin Moin, sehr gut oder besser gesagt Tag, ne? Tag auch.
Tachin.
ja, nee, alles prima, alles gut. Und ich hoffe, euch geht's auch gut da, überall, wo ihr seid.
Das hoffe ich auch, weil ich freue mich ganz besonders auf diese Sendung, weil Jan, du gibst mir recht, man könnte ja meinen, dass wir irgendwie ein sehr männlicher Podcast sind, weil wir bis jetzt entweder nur alleine gesprochen haben oder halt mit männlichen Vertretern des Segelsports. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute mal eine Frau an unserer Seite haben. Bei uns ist Johanna Wichelmann. Moin, Jojo.
Hallo.
Und im Vergleich zu den anderen Kollegen, die wir jetzt hatten, ist sagt dem einen oder anderen Johanna jetzt wahrscheinlich noch nicht direkt was. Johanna ist Physiotherapeutin und in der Funktion betreut sie die olympischen Segler. Aber ich glaube, Johanna, du kannst, glaube ich, das vielleicht kurz besser erklären, was eigentlich, wie das zustande kommt, warum du die deutschen Segler betreust und was deine Aufgabe da ist und wie das alles funktioniert, dass du die in deinen Händen hast.
Ja, das kann ich mal machen. Das ist eigentlich ein ganz lustiger Weg, weil ich selber mit 14, 15, 16 angefangen habe, Regatta zu segeln und im Kieler Yachtclub aufgewachsen bin und mich da ausprobieren durfte. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ich mache Abi und werde Physio. Und zu so einer Ausbildung passt halt so ein normales Segeltraining überhaupt nicht. Niemand, der eine Ausbildung macht, kann um 16 Uhr auf dem Wasser sein und irgendwie geregeltes Training teilnehmen. Deswegen habe ich so ein bisschen den aktiven oder den Regatta-Bezug selbst dann an den Nagel gehängt und mich aufs Physio-Dasein konzentriert. Und nach der Ausbildung bin ich bei Frank Newe, bei Lubinus Aktiv in der Praxis angefangen zu arbeiten. Und diese Praxis ist Kooperationspartner zum Olympiastützpunkt. Das heißt, alle Kaderathleten haben die Möglichkeit, sich bei uns Termine zu holen und sich seriös betreuen zu lassen. Und da war eine Kollegin, die hat das gemacht und noch eine andere Kollegin, die irgendwie immer sich sozusagen in Sport weiter fokussiert hat. Und weil das bei mir so schön passte, dass ich irgendwie mit Seglern sprechen und kommunizieren kann, weil ich weiß, was die tun, bin ich halt da reingewachsen und darf jetzt alle betreuen.
Ach, genau. Spannend. Ich will nochmal kurz zurückgehen, weil wir kennen uns ja, glaube ich, auch, seitdem ich in Kiel bin. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch mal daran erinnerst, aber ich glaube, unser erstes Aufeinandertreffen war ein Geburtstag. Ich weiß auch gar nicht mehr von wem, aber auf jeden Fall im Kieler Yachtclub.
Ernsthaft?
Ja.
Okay, erzähl mal.
Flo, hast ja einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ja, genau. Dann ist mir viel lustiger ist ja die Geschichte, dass ich meine Freundin Anne kennengelernt habe. Und Anne ist ja auch Physiotherapeutin. Und Jojo und Anne haben quasi in der gleichen Schule ihre Ausbildung gemacht. Und dann auch an der gleichen Erfahrung zusammen studiert, weil Jojo ist ja nicht nur ausgebildete Physiotherapeutin, sondern auch noch studierte Physiotherapeutin. Das musst du auch noch mal kurz erklären, weil was da, der Unterschied nicht.
Wie
aber
das wie, so funktioniert.
Ja, wie das so aufeinander aufbaut.
Mhm. Man kann sich entscheiden, oder grundsätzlich ist die Ausbildung führt zum Examen und ist berufsqualifizierend. Und jetzt gerade sind wir so ein bisschen im Umbruch. Die eine Hälfte politisch möchte eine Akademisierung, die andere möchte das Ausbildungssystem beibehalten, einige machen so eine Mischform. Und die Kieler Schule hat sich halt überlegt, dass es ganz gut ist, das Berufskonzept übers Examen zu schaffen und aber die Vorteile, die so ein Studium bietet, nämlich, dass die jungen Physios vielleicht sich nochmal mit wissenschaftlichem Arbeiten deutlich intensiver auseinandersetzen, als man das in der Ausbildung machen kann, an die FH abgeben. Und diese Kooperation besteht jetzt seit, keine Ahnung, 10 bis 15 Jahren, irgendwie so. Und dazu muss man sich nochmal extra bewerben. Wenn man aber irgendwie ein normales Abi gemacht hat, geht das ganz gut. Und kann dann halt parallel zur Ausbildung studieren und hat so ein bisschen, wenn man das Examen fertig hat, 1,5 Jahre noch ein bisschen weiter Studium und einen ganz lustigen Welpenschutz eigentlich in der Praxis. Also ich habe die Zeit total genossen, weil du bist fertige Physiotherapeutin, du darfst schon alles, was du als Physio darfst, du hast auch schon eine Menge eine Menge Skills so an die Hand bekommen und kannst halt über die FH noch ein bisschen weiter lernen und neue Dinge entdecken. Das war irgendwie eine gute Zeit.
Ja, das habe ich bei Anna auch erlebt, dass das eigentlich euer Studium euch nochmal ganz gut dann auch inhaltlich auch weitergebracht hat, ne?
Ja, genau. Inhaltlich nochmal ganz andere Dinge abgedeckt hat und auch mal getriggert hat, dass wir uns mit anderen Dingen beschäftigen. So ein paar Dozenten da kommen dann natürlich auch mal ein und ecken ein bisschen anders an, als vielleicht der Berufsschullehrer das mit dir macht. Und man wird so ein bisschen mehr auch in Eigenverantwortung geschickt. Das ist ja in so einem verschulten System wie die Ausbildung der Physio doch eher, also es tut ganz gut, dann mal in der Ecke geschickt zu werden und sich mal selber um Dinge kümmern zu müssen, plötzlich in einem Studium.
Okay. Und dann sagtest du ja schon, dass du sagst, okay, das ist irgendwie Segeln früher selber gemacht, passt ganz gut, ich entwickle mich mal in die Richtung. Und ich weiß auch, dass du dafür ja quasi genauso wie Jan und ich ja irgendwie eine DOSB-Trainerausbildung gemacht hast, hast du ja dann nochmal eine Weiterbildung gemacht als DOSB-Sportphysiotherapeutin. War das die Grundlage dafür, dass du überhaupt mit den Sportlern am Stützpunkt arbeiten darfst?
Ja, genau. Hier direkt am Stützpunkt kann man natürlich auch mal Sportler, also auch alle meiner anderen Kollegen behandeln mal Athleten. Aber wenn du langfristig mit Kaderathleten zusammenarbeiten willst, fordert der DOSB von dir halt, die nennen das die DOSB-Lizenz Sportphysiotherapie. Und das ist sind viermal eine Woche Fortbildung in München, in der Sportschule da. Und dann macht man halt, bringen sozusagen alle Therapeuten auf einen Nenner, den sie erwarten in einem Hochleistungssektor. Und das ist eine richtig lustige Fortbildung, muss man sagen, weil man unglaublich viele Therapeuten kennenlernt und dieses Netzwerken außen herum ist in meinen Augen das der größte Gewinn dieser Fortbildung. Natürlich lernt man da auch ein paar mehr Techniken, je nachdem, wie du so vorausgebildet bist, bringst dir halt sehr, sehr viel oder es ist nur eine Ergänzung zu dem, was du schon kannst. Da treffen halt auch wirklich unterschiedlich gute Therapeuten aufeinander. Aber das Netzwerk, was dann entsteht, das ist schon richtig, bringt Spaß und bereichernd für alle. Ja, und damit man da hin darf zu diesen viermal eine Woche DOSB-Lizenz, muss man vorher den Sportphysiotherapie-Grundkurs belegen. Das sind nochmal je nach Anbieter 4 bis 5 Fortbildungseinheiten von 3 bis 5 Tagen, die mit einer Prüfung abzuschließen sind. Dann bewirbt man sich, wenn man das fertig hat, beim DOSB, wird dann eingeladen, macht einen Eingangstest, macht diese viermal eine Woche und macht dann eine Endprüfung. Ja, cool. Und dann ist man damit durch. Genau.
Und, ist schon was, ja? Habt ihr da der Inhalt dieser Ausbildung, also du sagtest, es gibt einige Techniken, die man da vielleicht nochmal bespricht, lernt. Gibt es auch, also bei unserem Trainerschein, das ist ein bisschen ähnlich sozusagen, so hört sich das jedenfalls an, und geht es auch viel um inhaltliche und strukturelle Sachen. Habt ihr sowas da auch oder also wie die OSPs aufgebaut sind und so ein Kram, lernt ihr das dann da auch, dass ihr wisst, in welchem Gefüge ihr da unterwegs seid oder geht es wirklich nur um Technik?
Nee, es gibt einen Teil, glaube ich, vielleicht 1,5 Stunden in diesen ganzen 4 Wochen. Da wird so ein bisschen vorausgesetzt, dass du entweder selber weißt, in welchem Gefüge du dich da befindest oder das halt durchs aktive Arbeiten lernst. Der Fokus liegt schon wirklich auf physiotherapeutischen Techniken, Grundlagenwissen zu Hauptverletzungen. Wenn wir uns natürlich, weil viele Menschen oder viele Therapeuten im Fußball und Handball arbeiten, unglaublich viel mit so Dingen wie Kreuzbandrissen, Muskelfaserrissen, Beckenschiefständen und so befasst. Also es ist wirklich schon für Nicht-Therapeuten, glaube ich, auch nicht so richtig interessant, was wir da machen.
Ja, aber ist ja cool, ist ja dann sehr praxisorientiert, ja, ist ja nicht... ja, nur für dich genau. Als Segler, du bist dann bestimmt wieder das besondere Pfährtchen da im Stall.
Ja, ich war der Exot.
Mit Kreuzbandrissen und so. Was ist deine Erfahrung, was sind so die meisten Problemchen, die wir haben beim Segeln? Weil ich glaube, Kreuzbandriss ist ja nicht so oft, ne?
Ein Kreuzbandriss, das passiert dann halt, wenn du irgendwie in der Freizeit Unsinn gemacht hast. Ja, genau. Ja. Wenn du Fußball gezockt hast oder wenn du irgendwo runtergesprungen bist und festgestellt hast, ich wollte noch in die andere Richtung gucken. Und so. Das war witzigerweise auch bei dieser Fortbildung immer wieder die Eingangsfrage. Ja, Segeln ist interessant, aber was zum Teufel, was haben die denn da alle? Und man muss das, glaube ich, unterteilen in Verletzungen und in Überlastungsschäden. Und dann so ein bisschen bootsklassenspezifisch angucken. Und wenn man da grob Hängeboote und Trapezboote einteilt, kommt man, glaube ich, ganz gut in eine grobe Struktur.
Und, ja, hau mal raus.
Okay, kleiner Physio-Vortrag.
Dafür haben wir uns hier heute versammelt.
Dabei.
Ja, wir haben ja, oder Jan und Toni haben ja in der Folge zur Trainerausbildung gesagt, okay, wenn ihr die Folge hört, habt ihr schon mal eine Stunde, könnt ihr euch anrechnen lassen.
Machen wir das jetzt hier auch. Hervorragend. Am Ende kriegt ihr damit so eine Versammlung und dann wird das eine
Online-Folge
oder so. Könnt ihr ein paar Euros daneben schreiben. Also, ich glaube, das Eingänglichste in den Überlastungsverletzungen ist sozusagen alles, was Hängeboot anguckt, untere Lendenwirbelsäule, die viele Kräfte abfangen muss. Also wir alle sehen einen hängenden Segler, der seine Füße maximal gestreckt hat, am besten Beine gestreckt, möglichst weit draußen sitzt. Und dann hat halt mal diesen Hebel-Oberkörper, der ja am liebsten in der Vollstreckung hängt, wenn der Druck das zulässt. Und wenn wir uns angucken, wie viel Belastung auf dieser Schnittstelle Hüfte zu Lendenwirbelsäule sitzt, dann ist es nicht verwunderlich, dass auch ungefähr jeder Hängebootsegler da mit einmal in der Saison bei mir ankommt. Oder bei seinem anderen Physio oder wo auch immer. Auf jeden Fall da eine Baustelle entwickelt. Häufig sind das tatsächlich nur, also gar keine großen Probleme. Es muss nicht jedes Mal sofort in eine Art von Bandscheibenvorfall oder Nervenreizung oder so ausarten. Aber es sind halt Schmerzen, die leistungslimitierend sind und die langfristig halt schon auch Schäden verursachen. Und da kann man halt präventiv schon richtig gut dran arbeiten, dass man sich nicht nur darauf verlässt, dass die Bauchmuskulatur hängt, sondern mit der gesamten Streckerkette hängt. Das heißt, auch Gesäßmuskulatur und hintere Oberschenkelmuskulatur mit aufbaut, die einen guten Gegenpol dazu bieten, freien Oberkörper zu halten und in eine gerade Position zu bringen. Man schimpft ja immer so, ich weiß gar nicht, ob ihr das... doch, wisst ihr bestimmt. Man schimpft ja immer so schön auf den Hüftbeuger, sowohl im normalen Berufsalltag. Jeder sitzende Mensch nähert seinen Hüftbeuger halt den ganzen Tag an. Und es ist ein Muskel, der total gerne sagt, okay, geil, ich werde hier nicht so doll gebraucht, dann mache ich mich jetzt kurz. Und dann bleibt er halt kurz und wir stehen auf und wundern uns, dass wir irgendwie so viel Stauchung in der Lendenwirbelsäule haben.
Ja, dieser typische Schmerz, ne, wenn man sich dann streckt.
Ja, genau, wenn du dich streckst oder wenn du eigentlich schon weißt, ich will mich gar nicht wieder hinsetzen, weil ich fühle mich schon wieder so zusammengezogen.
Mhm. Vor allem jetzt so Ü30 geht das los, ne?
Ja, gutes Stichwort, ne? Weil diese ganzen Überlastungsgeschichten, die merkst du mit 18 nicht. Nee. Mit 18 kann jeder Handballer irgendwie sein ganzes Feld 100 Mal hoch und runter rennen, fühlt sich platt und steht nächsten Morgen wieder auf und tut so, als wenn nichts gewesen wäre. Und im Segeln ist es ja genauso. Mit 18 steigst du aus dem Boot Und ja, es war kalt und es war irgendwie viel Wind und es war irgendwie eine komische Situation. Ja, und nächsten Tag hast du halt noch ein bisschen einen verspannten Rücken und übernächsten Tag ist es weg. Ja, mit 30 hört das dann halt irgendwann auf. Und trotzdem sollst du dann ja noch auf einem hohen Niveau oder auf, am besten auf dem höchsten Niveau Regatta segeln können.
Hm.
Das heißt, da müssen wir, das ist ein wichtiges Augenmerk, dass wir das in den jungen Jahren schon mit eingefangen kriegen.
Das ist ja total spannend. Und du sagst ja, du sprichst ja immer von wir und du sprichst ja auf der einen Seite sprichst du ja, glaube ich, an was du, glaube ich, ja, behandelst, aber sprichst ja auch gleich was Präventives an. Und wie muss ich mir das vorstellen, in Geflecht mit den Trainern? Seid ihr da im Austausch, seid ihr im Dialog, sprecht ihr euch ab? Macht ihr da auch Trainingspläne basierend auf die Wehwehchen, die Sportler da haben?
Ja, die Schnittstelle geht über HP Lange, dem Athletiktrainer vom DSV, der ja in Schicksee sitzt und wirklich viel, viel Zeit da im Kraftraum verbringt und zu vielen Athleten einen sehr guten Zugang hat und mit mir sozusagen viel kommuniziert. Der Weg, und der nutzt dann auch die Chance, dass er häufig in Schicksee sitzt und mit den Trainern kommunizieren kann. Wenn ich die Trainer sprechen will, dann bin ich immer dankbar über so Trainingslager oder größere Events, wo ich einfach mitfahren darf und dann auch mal eine Woche lang mit dem Team zusammen bin. Dann gibt es plötzlich auch einen Zeitraum, wo alle die nötige Ruhe und Konzentration haben, ja, aus einem anderen Sichtfeld nochmal auf Training zu gucken oder ich vielleicht auch manchmal dann verstehe, weshalb der Athlet jetzt das eine immer noch mal wieder machen muss, obwohl es ihm gerade nicht gut tut, aber in seinem Trainingszyklus das jetzt gerade das Ziel ist und der Trainer weiß, er überlastet ihn gerade, aber es wird relativ schnell wieder weggehen und dann ist dann Haken dran an der sozusagen an der Leistungssteigerung. Das übernimmt im normalen Tagesgeschäft tatsächlich HP und immer wenn ich mit denen unterwegs bin, dann mag ich das, also finde ich die Schnittstelle total interessant.
Okay.
Aber das ist halt so ein Zeit- und Kostenproblem. Ne? Wenn ich irgendwie von meinen 40 Arbeitsstunden nur 4 in Schicksee vor Ort bin und alle anderen, alles andere sonst in der Praxis stattfindet und der Athlet zu mir kommen muss, dann sitze ich nicht so richtig tief in dem Gefüge drin und sehe einfach nicht die Trainer und alle anderen Beteiligten, Ernährungscoaches, Psychologen oder so, die treffe ich ja nie.
Mhm. Ist es so, ja, dass du 4 Stunden quasi in Schicksee bist, oder?
Genau. Ich bin immer einen Nachmittag in der Woche, haben wir die Möglichkeit, in Schicksee zu behandeln, was total angenehm ist, um auch mal zu sehen, wie diejenigen trainieren. Also auch gerade so, nicht der segelspezifische Teil ja sowieso, aber auch, wie bewegen die sich im Kraftraum eigentlich? Und wenn ich von einem Deadlift spreche, den ich denen mitgebe als Hausaufgabe, macht derjenige das auch so, wie ich das mir vorgestellt habe, oder sieht das vielleicht einfach komplett anders aus? Und das ist da in dieser Atmosphäre echt gut.
Sag mal, Jojo, berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber du bist, glaube ich, in der Geschichte des DSVs bist du doch auch die erste Physio, die so wöchentlich nach Schicksee fährt, ne? Also ich weiß noch, als ich die Trainerausbildung gemacht habe, das ist ja jetzt auch schon, lass mich kurz überlegen, da habe ich angefangen. Ja, 14 Jahre ist es auf jeden Fall her. Und da haben wir noch, da gab es ja das ganze DSV, so wie es jetzt in Schicksee ist, das gab es ja halt auch nicht. Und verzeiht mir, wenn ich seinen Nachnamen nicht weiß, aber bei uns hieß er immer Streichedieter. Bei Streichedieter hatten wir Hospitation und das war halt noch komplett in diesem alten Trakt hinter der DSV-Halle, in diesen Katakomben drin. Da gab es so einen Raum von, glaube ich, das ist dreimal ein Meter sein oder so, wo dann so eine Liege drin stand mit irgendwie komplett unnatürlichen Lichten und so weiter und so fort. Und da hat er dann, glaube ich, wenn überhaupt, glaube ich, nur zu Zielwettkämpfen oder so behandelt. Und dann gab es dann so einzelne Maßnahmen, wo er, glaube ich, sich Urlaub genommen hat dafür, dass er da mitfahren konnte. Und das ist jetzt 14 Jahre her. Und ich glaube, da ist ein bisschen was passiert, auch im Verständnis. Ich weiß, dass das Frank Newe dann auch eine Zeit lang, glaube ich, bei Tobi Schadeweit hat, weiß ich, dass er viel mit dem gearbeitet hat in vor und während Olympia 2012. Und jetzt bist du ja da, ne? Also das ist schon auch mit dadurch, dass HP da jetzt beim DSV ist, ist das echt das Gefühl, dass das Verständnis für physiotherapeutische Arbeit gewachsen ist.
Ja, deutlich. Und auch die, also auch mit den neuen Räumlichkeiten und den, ja, mit sozusagen HP als Athletik-Coach, der sich voll dafür verschreibt, dass die Athleten gesund trainieren. Man muss dazu sagen, HPs Frau ist ja selber Physiotherapeutin. Das heißt, er kommt da aus dieser Physioschiene dann auch immer nicht so richtig raus. Oder ist für mich eine total angenehme Basis, weil ich muss nicht jedes Mal durch die Tür kommen und sagen, hier, sorry, die Physio kommt wieder und meckert. Sondern er weiß genau, dass ich bei manchen Dingen nicht gut hingucken kann, weil mir das persönlich zu viel Gewicht ist. Und er weiß aber auch, dass er, wenn er das jetzt selber kontrolliert, dass sie da nichts kaputt machen, weil er wurde häufig genug auch schon allein von zu Hause gebrieft, was jemand kommen kann. Das ist, ja, genau. Das ist eine ganz, ganz gute Geschichte.
Jojo, wir haben an anderer Stelle haben wir schon mal besprochen, dass es immer wieder im System so Kommunikationsbrücken oder Abbrüche gibt, was die Ausbildung der Segler anbelangt, im Sinne von irgendwie, was können die technisch, was können die strategisch, was können die taktisch beim Sprung von einzelnen Karrierestufen, nenne ich es jetzt mal, zum Beispiel, wenn die aus dem Landesverband an den Unterstützungspunkt wechseln. Hast du das Gefühl, dass es da auch ganz unterschiedliche Konstitutionen bezüglich des eigenen Körpergefühls und des Gesundheitsgefühls gibt, je nachdem, wo die Leute ausgebildet worden sind im Landeskader?
Nee, ich kann das nicht räumlich zuordnen. Aber was total auffällig ist, ist mal so nachzufragen, was der jeweilige Sportler noch an anderen Sportarten nebenbei machen kann oder ausprobiert hat oder so. Ob du so einen, ohne das jetzt so komplett abwerten zu meinen, aber ob du einen Fachidioten hast, der wirklich hervorragend gut segeln kann, aber wenn er einen Ball sieht, dann leider völlig überfordert ist oder andere Baustellen hat. Oder ob du jemanden hast, der halt mit 3 beim Kinderturnen war, mit 5 ein bisschen Fußball gespielt hat, dann haben seine Eltern ihn irgendwie auf ein Surfbrett gestellt, Surfen fand er auch cool, Segeln ist ja noch irgendwie viel cooler, dann will ich jetzt heute mal segeln, morgen will ich wieder surfen. So ein Mix aus allem, das merkt man vielen dem Körper schon an, ob einfach viele verschiedene Reize auf denjenigen wirken oder ob der Körper sehr segelspezifisch ausgebildet wurde. Und dann ist es natürlich auch schon individuell, ob derjenige das gut entwickelt, also einfach körperintelligent ist und deswegen kompensieren kann, dass er nur einen Sport bekommt und alles andere trotzdem kann. Oder ob du jemanden hast, der eigentlich gerne viele Reize braucht, um sich vollständiger als Athlet weiterzuentwickeln.
Und gibt's einen Trend? Also mein Gefühl ist ja, dass wir früher alle gut Fußball spielen konnten.
Na klar.
Und dass es dann auch eine Phase gab, wo man dann mit den Sportlern oder mit den Seglern Volleyball spielen gegangen ist und so nach dem Segeln. Ich bin im Moment an dem Punkt als Trainer, dass ich das auf keinen Fall mit meinen Sportlern kann, weil die das alle nicht, also diese vielseitige Ausbildung nicht mehr haben. Siehst du da auch einen Trend? Könntest du da einen sehen oder liegt es an meiner schlechten Ausbildung?
Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, dazu bin ich zu sehr in der Bubble drin. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wie du ausbildest. Ich glaube, an dir liegt es nicht. Bei mir kommt ja sozusagen nur das Internat an.
Ja, genau, aber da meine ich einen Schnitt. Also vielleicht war es ja da vor 5 Jahren auch so, dass sie alle richtig geil waren und mittlerweile nicht mehr so. Das meine ich.
Achso, nee,
aber das kannst du natürlich nicht so sagen, ne?
Nee. Liebe Grüße an die Internatis.
Ja, genau. Nein.
Das kann ich aber auch nicht so bestätigen. Also okay. Diejenigen, die da ankommen auf dem Niveau, die haben alle, die sind einfach sportinteressiert. Und die lassen sich auch nicht davon abschrecken, wenn jetzt plötzlich der Ball da mal ist oder das heißt, Outdoor-Training steht an oder ich sage hier, Freunde, heute machen wir mal keine Pflege und wir behandeln nichts, sondern wir machen mal Sport, dann haben die da alle Bock drauf.
Ja, okay.
Aber es ist, glaube ich, schon, also man muss sich halt auch dafür entscheiden,
für einen erfolgreichen Sportler, ne?
Ja, klar. Ja, genau.
Okay. Also Grüße an all meine Sportler, ne? Die allumfassende Ausbildung führt zum Erfolg.
Genau.
Aber das bringt uns ja auf den nächsten Punkt, weil das ist, glaube ich, das, was du gesagt hast, ich glaube, das ist ja ganz essentiell, ne? Dass du auch, ich will nicht sagen die Verantwortung, aber schon das Bewusstsein als Trainer dafür haben solltest, dass du halt nicht diese, du hast es so schön gesagt, diese Fachidioten ausbildest, ne? Sondern dass du halt guckst, dass du auch alternative Reize schaffst, Abwechslungsreize schaffst. Also ich weiß zum Beispiel, dass HP irgendwie, glaube ich, total dafür plädiert hat, dass das als alternatives Trainingsgerät Supports angeschafft werden beim DSV, um halt einfach irgendwie auch nochmal einen anderen Reiz zu setzen. Ich glaube, jeder, der mal auf so einem Board gestanden hat in Schicksal, wenn da ein bisschen Kabelwelle ist, weiß, was das auch heißt, da nicht runterzufliegen. Und das spielt ja genau das auf das ein, was du sagst, Jojo, dass das halt total wichtig ist, dass es nicht nur eine einseitige Belastung gibt.
Ja, genau. Das ist halt ein ziemlich spannendes Feld, weil wir haben halt nur irgendwie 24 Stunden am Tag. Ein paar davon müssen wir schlafen und essen. Wenn wir jetzt optimal trainieren wollen, liegt es erstmal nahe zu glauben, ich trainiere halt das, was ich am meisten brauche, also Segeln. Und dann trainiere ich genau die Muskelgruppen dafür, die ich brauche. Also Hängeboot, vordere Kette und Trapezboot, mehr so vielleicht hintere Kette und Schulterblätter. Und bin dann fertig und habe dann den perfekten Athleten produziert. Und das ist halt eine sehr, sehr kurze Rechnung, weil innerhalb von wenigen Jahren wird dieser Mensch sich nicht mehr optimal bewegen können und kann langfristig keine perfekte Leistung produzieren. Und jetzt schon zu wissen, dass ich ein bisschen was von meiner Zeit abknapsen muss für Spielspaß, Spannung, um denjenigen auch in, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahren noch bei seinem Sport zu halten, und nicht an die PlayStation oder an eine andere Sportart zu verlieren. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Wieso verlieren wir so viele, in jeder Sportart, so viele Sportler zwischen 15 und 18 an andere Sportarten oder an gar keine Sportart? Und ja, dass man dann halt mit seiner Zeit ein bisschen auch in die Zukunft guckt und mutig ist, mal unkonventionelle Entscheidungen zu treffen.
Das ist total spannend, dass du das sagst. Weil das, glaube ich, haben wir in der Deutlichkeit haben wir das noch nie so gehört, oder Jan?
Nee, gar nicht. Und vor allen Dingen machen wir uns ja sonst welche Gedanken, warum in dem Alter das Dropout oder der Dropout stattfindet.
Ja.
Und da kann man ja mehrere Bücher drum schreiben. Insofern, ja, super spannend.
Ich habe irgendwann einmal in so einem, auch in einem Trainerschein muss es gewesen sein, nur eine Aushilfsstunde gemacht, sozusagen, was ist Physiotherapie im Segeln? Gibt es da irgendwie so eine Einheit?
Bestimmt.
Ist besser. Ja, egal. Und das Feedback war am Ende ziemlich verheerend, weil die Teilnehmer gesagt haben, ja toll, jetzt haben wir hier alles gemacht und wir haben das irgendwie Gruppen zugeordnet, aber ich habe ja dem Opti-Segler jetzt gar nicht die vordere Kette trainiert. Also wir haben ja für den Opti-Segler gar nicht nur Bauchmuskeltraining gemacht. Und ich sage, ja, nee, ich hoffe, das habt ihr jetzt mitgenommen, dass das nicht das Ziel ist, nur die Bauchmuskeln zu trainieren. Ja, aber der braucht ja die Bauchmuskeln.
Ja.
So viel zu meinem Erfolg im Trainerschein.
Deswegen hatten wir neulich ja die Frage gestellt, ob man beim Trainerschein auch durchfallen kann, muss.
Ja, hoffentlich doch.
Ja, spannend. Ja, schon total.
Her,
ja. Okay, krass.
Wie ist denn das jetzt eigentlich, also wenn man jetzt, wir haben ja auch Zuhörer, die jetzt aber nicht im olympischen Niveau sind und ganz oft ist ja jetzt auch nicht eine Jojo in der Nähe irgendwie, wo man hingehen kann, dann sagen, okay, mit zwickt's da oder irgendwie kannst du mir mal weiterhelfen. Gibt es dann halt auch so Sachen, wo man sagt, okay, da kann man sich auch ein bisschen sowohl präventiv als auch, wenn einem was wehtut, sich ein bisschen selbst behandeln oder würdest du sagen, ey, nee, nicht irgendwie sowas machen, geh sofort irgendwie zum Arzt oder zum Physio?
Nee, das macht auf jeden Fall Sinn, selber was zu machen. Und der Körper funktioniert ja relativ einfach. Er braucht Stabilität und er braucht Beweglichkeit und Ansteuerung. Das sind so die drei, würde ich sagen, Säulen. Wenn wir das im Griff haben, dann kommen wir schon ziemlich gut klar im Leben. Und Stabilität erreichen wir über Krafttraining oder Rumpfstabi-Training, wobei wir gar nicht besonders viel Gewicht häufig in die Hand nehmen können und müssen, zumindest nicht im Breitensport, sondern wir müssen halt die richtigen Übungen machen. Und dafür lohnt sich das tatsächlich einmal, einen Trainer oder einen Physio anzuschnacken, zu sagen, hier, das ist meine Sportart, ich habe dir ein Video mitgebracht, oder ich habe dir ein paar Fotos mitgebracht. Das sind die Bewegungen, die ich mache, wenn ich weiß, dass mein Physio oder mein Freund, der irgendwie Sport studiert, keine Ahnung von meiner Sportart hat. Und dann bauen wir mal 5 Übungen sozusagen auf, die Rumpfstabilität trainieren. Und dann muss ich aber gleichzeitig gucken, bin ich auch noch beweglich? Wieder, weil es so schön einfach ist, das zu transportieren, der Lasersegler, der in seiner langen gestreckten Position hängt und aber trotzdem vorne seinen Kicker bedienen muss oder irgendwie an einen anderen Strecker muss. Der braucht nicht nur Kraft, sondern der braucht auch ganz schön viel Beweglichkeit, um da geschmeidig hinzukommen und nicht über seine Kraft sich Scherkräfte auf Gelenke zu hebeln, die er lieber hätte bewegt, als stabil zu halten. Und wenn man sich ein ganz einfaches Konzept für sich, also so als Trainingsgrundsatz nehmen will, dann kann man sich merken, der Körper geht immer abschnittsweise von unten nach oben hoch. Wir haben ein bewegliches Sprunggelenk, ein stabiles Kniegelenk, ein bewegliches Hüftgelenk, eine stabile Lendenwirbelsäule, eine bewegliche Brustwirbelsäule, einen stabilen Übergang von Halswirbelsäule zu Brustwirbelsäule und bewegliche Schultern. Und wenn wir gucken, dass wir also Krafttraining oder stabilisierendes Training für Knie und machen, während der Fuß aber sich bewegen kann, dann trainieren wir die Gelenke in ihrer richtigen Funktion. Wenn wir denjenigen in so einen Skistiefel stecken, jetzt oder ihm sagen, er darf seinen Fuß nicht mehr richtig bewegen und dann aber irgendwelche kniestabilisierenden Übungen machen, dann werden wir nicht in der richtigen, wir nichts produzieren, worauf der Körper wieder zurückgreifen kann. Und dann haben wir halt an allen Ebenen falsch gearbeitet. Wir haben keine Stabilität erzeugt, wir haben keine Beweglichkeit erzeugt in dem Gelenk, wo es braucht, und wir haben halt vor allen Dingen eine falsche Ansteuerung gebahnt.
Also die schienengeführte Beinpresse wäre jetzt nicht so das...
Hat seine Berechtigung, wenn du dicke Beine brauchst. Aber,
genau, wenn du dicke Beine brauchst, ja.
Aber für alles, wo du sagst, oh, ich muss mich auf einem 49er auch agil bewegen, dann kannst du mal die Beinpresse benutzen, aber ansonsten wäre es schon ganz gut, wenn der Fuß beweglich ist und auch mal in einer ganz seltsamen Position steht. Also es spricht ja überhaupt nichts dagegen. HP macht das mit den Leuten, dass die auf dem Petsyball stehen, aber als Breitensportler kann man ja auch einfach mal auf einem Handtuch stehen oder auch auf einer schiefen Ebene, auf einem Kissen, genau. Mhm. Mal richtig den Fuß in eine Bewegung bringen, die er eigentlich nicht so cool findet, aber der kann das halt, und danach wird er dann auch das nächste Mal nicht so schnell wieder kaputt gehen, wenn er das ein bisschen geübt hat. Ja.
Also ich bin ja auch ein großer Fan von Physio, das muss ich mal raushauen hier. Ich hatte ja leider auch einen großen Rückschlag vor 3 Jahren, eine lange Physiobehandlung bekommen, und die war einfach großartig, muss ich einfach schon sagen. Das war aber natürlich so klassisch medizinisch, sage ich mal, wo ich da 2-mal die Woche hingegangen bin, über einen echt langen Zeitraum, also fast 2 Jahre. Das war klasse, aber vor allen Dingen war das halt wie Musikinstrument lernen, ne? Die Behandlung ging halt seine 30 Minuten. Das ganze Konzept war aber nur erfolgreich, weil ich auch zu Hause fleißig war. Also ja. Das wollte ich dazu nochmal jetzt irgendwie in den Raum
werfen.
Mega
wichtiger Punkt.
Genau. weil das habe ich definitiv auch gelernt, unabhängig vom Sportler-Hintergrund. Auch hier ist nicht einfach zu Physio gehen und sich massieren lassen, sondern das war knallharte Arbeit, und die war nur erfolgreich, wenn man das auch zu Hause macht, was man da mitbekommt. Ja.
Ja, ich glaube, am erfolgreichsten ist das, wenn du tatsächlich ein Team bildest, dein Patient plus dein Therapeut, beide haben dasselbe Ziel, nämlich der Patient wird innerhalb vom Zeitraum XY, wenn man gut ist, kann man den sogar benennen, wieder fit. Dafür sind folgende Parameter zu schaffen, also der Patient muss mitmachen, der Therapeut muss den Trainingsplan entsprechend anpassen, man muss vielleicht auch nochmal einzelne Strukturen behandeln, damit der Körper auch bereit ist und weiß, an welcher Stelle er handeln und heilen soll. Wir schubsen eigentlich den Körper immer nur dahin, dass er selber sich rettet und auflöst und also Probleme auflöst. Ja. Und das kann der Körper schon richtig, richtig gut, das ist ein cooles Konstrukt. Aber dafür brauchen wir auch zum Beispiel den Kopf. Wenn der Patient nicht weiß, warum er das gerade tut, dann glaube ich, ist es ganz schwierig mit der Compliance. Also ich versuche immer, gerade bei denjenigen, die mir folgen wollen und können und noch irgendwie mehr Ziele im Leben haben, zu erklären, warum wir was tun oder was halt in meinem Kopf gerade los ist und warum ich ja was behandle. Und das ist ganz spannend, weil das ist tatsächlich auch ein Unterschied zwischen, ich nenne jetzt mal Sportler im Allgemeinen, ist gar nicht segelspezifisch, aber zwischen Sportlern und dem Hausgarten-Küchenpatient. Der Sportler hat einen, irgendwie einen größeren, im Normalfall ein größeres größeren Bezug zu seinem Körper und fragt viel mehr Fragen. Mhm. Also wenn wir so ein bisschen auf die Frage zurückkommen, warum braucht man eigentlich eine sportphysiotherapeutische Extrafortbildung? Warum kann nicht jeder Therapeut Sportler behandeln? Ja, jeder Therapeut kann einen Sportler behandeln und auch das wahrscheinlich hervorragend und gut. Worauf wir aber gedrillt sind, ist innerhalb von kurzer Zeit Entscheidungen zu treffen, die bedeuten, darf derjenige weitermachen in seinem Sport, ja oder nein? Ist der weiterhin spielfähig oder wenn der jetzt nicht weitermachen darf, also nicht segeln darf, nicht Fußball spielen darf, nicht trainieren darf, in welchem Zeitraum ist denn zu erwarten, dass er wieder voll einsatzfähig ist und ab wann kann ich ihn ins Training wieder eingliedern?
Das ist ja spannend, was du gerade sagst, weil bist du, also hört man da auf dich oder geht das dann irgendwie so, ja, der Physio hat eine Meinung, aber wir hören uns nochmal den Arzt an?
Ja, der Arzt ist schon, also es macht Sinn als Physio, den Arzt nicht als seinen Feind zu begreifen, sondern als seinen Freund und die entsprechend dann mit ins Boot zu holen. Das heißt, wenn es wirklich größere Baustellen gibt, also eine Verletzung wie Bandscheibenvorfall, Kreuzbandriss, ein größeres Umknicktrauma, Schleudertrauma, irgendwie sowas, also wirklich behandlungsintensive Verletzungen, dann ist eine gute Kommunikation mit dem Arzt sinnvoll, weil wir nicht über die Meinung des Arztes rüberkommen, häufig als Physio. Also selten, natürlich gibt es Ausnahmen, aber am Ende hat der Arzt ja auch seine Berechtigung völlig und trägt ja im Zweifelsfall auch die Verantwortung dafür.
Klar.
Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, rufe ich am liebsten den Arzt an und erzähle dem sozusagen meinen Stand oder schreibe einen netten Zettel mit meinem Befund und meinen Befindlichkeiten oder Wünschen. Und da wird dann auch häufig relativ nett drauf reagiert. Also es geht ganz gut.
Oh, super. Das ist echt super. Sag mal, und jetzt mal, also du hast schon gesprochen, okay, das, irgendwie, das sind die Belastungen beim Hängeboot, dann gibt es eine Belastung beim Transpetboot, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, es sei denn irgendwie, da gibt es auch keine Probleme. Was ist mit den ganzen Dickschiffsseglern? oder chill die nur in ihrem Cockpit und ja, lass den Autopilot das Boot mal segeln.
Nee, tatsächlich, ich denke, es ist auch, also gibt genau die gleiche Baustelle, also oder auch wieder Überlastungs- und Akutverletzungen. Wobei da auch wieder Überlastungsverletzungen deutlich den Akutverletzungen überwiegen. Wenn wir jetzt eine richtig hochtrainierende Dickschiff-Crew haben, dann sitzen die ja doch wirklich mehrere Stunden auf der hohen Kante, haben ganz schön viel Dehnung auf der hinteren Kette und damit im Prinzip auch wieder untere Rückenschmerzen. Wenn du auf der hohen Kante sitzt, überschlägst du ja dir häufig die Füße und hast halt über einen relativ langen Zeitraum relativ viel Spannung und Dehnung auf dem Außenband und auf dem Traktus, also diese Sehnenstruktur, die am Oberschenkel seitlich hält. Und auch das fällt den 18- bis 30-Jährigen gar nicht so auf, aber wenn du dann mal neben jemandem auf der hohen Kante sitzt, der plötzlich irgendwie schon ein paar Jahre älter ist, der macht das dann irgendwann nicht mehr, weil er halt merkt, wie ihm das Knie aufklappt und dass der Knorpel das nicht so richtig cool findet und auch die Sehnenstruktur das nicht so toll findet, so lange aufgeklappt zu sein. Und eine andere Baustelle sind die, im Prinzip sind diese Winschkurbelbewegung, die ja je nachdem, wie die Ergonomie des Bootes so ist, relativ gut funktioniert, dass man sich oben drüber stellen kann und mit viel Kraft arbeiten kann. Und dann gibt es ja aber auch Boote, da stehst du da irgendwie halb in der Ecke gedrängt und musst immer gucken, dass du nicht erschlagen wirst von irgendwem oder sonst wie im Weg stehst.
Also auf so einer Imoca zum Beispiel. Philipp hatte das ja erwähnt, dass es ja, dass sie ja zu viert oder zu fünf drauf segeln, aber eigentlich ja da nicht so richtig Platz ist.
Ja, genau. Und dementsprechend wird das Grinden da auch relativ unangenehm sein manchmal. Hm. Und gerade in dieser vorgeneigten Position haben wir halt eine für die Schulter eine schwierige Arbeitsposition, sowohl vom Nervensystem in der Ansteuerung als auch in der Stabilitätskomponente. So dass wir da schon auch, also wenn ich jetzt eine Dickschiff-Crew betreuen müsste, wäre so eine Bizepssehne, so ein Impingement-Syndrom, so Dinge, auf die ich achten würde, ob da jetzt sich was entwickelt oder nicht.
Hm. Ja. Spannend. Kennst du international Dickschiff-Crews, die eine Physio haben? Also Deutschland, glaube ich, kenne ich keinen.
Nee, weiß ich nicht. Aber dafür bin ich da auch nicht. Da müsste man mal so durch den Hafen laufen und mal fragen.
Ja.
Habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung.
Ein paar Karten verteilen hier. Ja,
genau. Hi. Genau. Ich wollte mal irgendwie ein Jahr lang Auszeit machen. Kann ich bei euch mal anfangen?
Genau.
So, Bewerbung ist raus in dem Fall jetzt hier. Ja, genau.
Freunde, 22 und noch nicht so viel vor. Geht los.
Genau, du hast jetzt was vor, richtig?
Ja, jetzt. Demnächst habe ich was vor. Da geht es hoffentlich dann nach Tokio.
Okay.
Das wird ganz spannend, glaube ich, weil ja Japan mit jetzt ist, sich traut, die Olympischen Spiele auszurichten. Und ja, ich habe das Glück, als Physio mitfahren zu dürfen. Und das sind aber ja irgendwie ganz besondere Spiele jetzt unter diesen ganzen Covid-Pandemie-Bedingungen mit ganz neuen Herausforderungen. Ich hatte mir eigentlich heimlich gewünscht, dass es erstmal einfach wird, wenn ich dahin fahre, aber vielleicht, vielleicht wird es ja auch einfach und wir kriegen das ganz gut gelöst, ohne irgendwelche Fieberschiebe oder sonstige Scherze.
Hast du irgendeine Ahnung, was dich erwartet?
Ja, wir waren 2019, war ich mit zum Testevent da. Das heißt, ich kenne den Hafen, ich kenne sozusagen das kleine Dorf, was da außen rum ist.
Da geht es dir schon besser als einigen Seglern von uns, die da hinfahren.
Ja, deutlich. Ja. Genau. Da bin ich auch ganz glücklich drüber, weil das ja auch relativ anstrengende klimatische Bedingungen da sind. Ja, irgendwie so 30, 35 Grad,
ach, doch so viel.
80% Luftfeuchtigkeit. Ist so, oh, richtig, Gott. Du rennst einmal gegen eine Wand und dann, ja, darfst du auch anfangen zu schwitzen. Wenn du erstmal schwitzt, ist es auch okay. Aber darf halt auch dann nicht wieder aufhören zu schwitzen, weil dann weiß der Körper wieder nicht mehr, wie er die Wärme loswerden soll. Mhm. Und da hatte ich tatsächlich ein bisschen Sorge am Anfang, dass ich das nicht so gut vertragen kann. Aber das ging total gut. Dementsprechend wird das kein Problem sein.
War jetzt ja gutes Training die letzten Wochen.
Ja, ich laufe auch nur noch im Pullover rum, damit ich so ein bisschen mehr Heat Reduction mache.
Aber vielleicht hättest du noch mal kurz nach Berlin kommen müssen, Janne. Ich habe es ja von meinen Eltern auch gehört, dass das irgendwie noch mal eine Spur krasser war als bei uns hier oben.
Hier war auf alle Fälle sportlich.
Aber sag mal, Jojo, okay. Sag mal, Jojo, das ist ja auch, man hört es ja von den Sportlern oder man kriegt es ja auch in den Medien drin, also so wie 2019, als du da warst. Also ich weiß, bei uns hier hängt immer noch die Karte, die du damals geschickt hast und wo du dir auch ein paar Sachen angucken konntest und so weiter und so fort. Das wird ja alles nicht passieren, ne?
Nee, wir dürfen, es gibt so einen Aktivitätenplan, den du jetzt schon abgeben musstest und der jetzt dann über mehrere Wochen geprüft wird für jeden einzelnen Teilnehmer, der akkreditiert ist. Und da sind halt Orte drauf, auf denen du dich aufhalten darfst. Ich glaube, in meinem Fall stehen da drei Orte drauf und einer davon ist der Flughafen, an dem ich ankomme.
Okay.
Das heißt, das Olympische Dorf, da darf ich dann sein und im Hafen darf ich sein. Und zwischendurch gibt es noch einen Shuttle, den darf ich dann nutzen, aber öffentliche Verkehrsmittel und so, das wollen die halt nicht, weil die das wirklich einbabbeln wollen und versuchen, die japanische Bevölkerung von dem, ja, von den internationalen Besuchern fernzuhalten. Ja, das wird ziemlich, also es wird, glaube ich, ziemlich interessant, wie die das so umsetzen. Die Japaner sind ja beeindruckend gut in Dingen zu organisieren. Mein Lieblingsbeispiel dafür aus 2019 war tatsächlich, dann ist da eine Kreuzung ausgefallen Und innerhalb von 3 Minuten standen 10 Japaner auf dieser Kreuzung, also Polizisten als Japaner, und haben den Verkehr geregelt. Und dann dauerte das irgendwie so ein paar Stunden und dann war die Ampel irgendwann repariert. Aber zuallererst wurde sichergestellt, dass der Verkehr hier weiter fließt und dass man sich nicht darauf verlassen muss, dass sich alle an die Schilder halten, sondern dass das halt jemand organisiert. Und dementsprechend, glaube ich, können wir da Großes erwarten von dem japanischen Gesundheitssystem, die da mit Sicherheit keine Kosten und Mühen scheuen, über Manpower Dinge in den Griff zu kriegen.
Sag mal, und wie sieht denn dann dein Arbeitstag aus? Bist du morgen schon irgendwie präventiv tätig oder machst du hier nach Abruf irgendwie so, jojo, ich habe jetzt folgendes Problem, irgendwie kannst du mich mal behandeln kommen? Oder wie gibt's da schon einen Plan? Oder?
Ja, meistens gibt's, es lohnt sich ja sowas nicht erst bei so einem Event auszuprobieren, sondern vorher schon mal zu testen. Und es hat sich bewährt, eine Liste zu pflegen, auf die alle Zugriff haben. Und da kann sich dann jeder Athlet eintragen zu der Zeit, wie es für ihn am besten passt. Und ich habe dann halt von so einem normalen Arbeitstag, den stiebe ich meistens ein paar Stunden auf vormittags, dass diejenigen, die vor den Segeln nochmal vorbeikommen oder vor dem Training nochmal vorbeikommen wollen, das gerne tun können. Oder die Frühaufsteher dann auch schon mal so ein bisschen Zeit verpulvern können. Gibt ja dann doch auch einige, die morgens um 5 irgendwie schon mal das Auge aufmachen und sich dann überlegen, der Tag wird noch ganz schön lang, wenn ich irgendwie erst um 11:30, 12 Uhr starten soll. Für die passt das so ein Morgentermin ganz gut. Und dann mache ich meistens eine mittellange Mittagspause. Und wenn alle vom Wasser wieder kommen, gibt es halt die nächsten Termine, die sie sich buchen können. Und das ist natürlich, also na klar, gibt es erstmal einen Plan, damit es ein bisschen geordnet abläuft, aber wenn jetzt irgendwie ein Notfall ist oder jemandem passt der Termin nicht oder so, dann wird halt direkt angerufen und dann versuchen wir das so hinzuschieben, wie es für alle am besten passt. Das ist ja
und
so ein bisschen...
Und das ist ein Hotelzimmer oder ist es irgendwie, wie ist das da vor Ort organisiert? Gibt es ein Lazarett im Hafen, wo jedes Land sein Füße stehen hat?
Nee, das weiß ich gar nicht, wie das ohne Covid-Bedingungen abläuft. Da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ja, jetzt
das weißt
dürfen
du denn in
wir,
3 Jahren?
Das weiß ich, dann hoffentlich in 3 Jahren, genau. Und jetzt sollen wir die Nationen nicht mischen. Das heißt, so ein gesamter Physioraum oder so eine Physio-Ansammelstelle oder so wird es nicht geben. Sondern wahrscheinlich machen wir das bei mir in meinem Hotelzimmer oder meinem Zimmer im Dorf. Und halt es gibt ja einen DSV-Container, der ausgebaut ist. Und in dem haben wir auch die Möglichkeit, eine Bank hinzustellen und da dann im Hafen nochmal zu behandeln, wenn das irgendwie in den Zeitplan besser passt oder jemand nicht im Dorf vorbeikommen will.
Cool. Das klingt ja quasi professionell, finde ich cool. Finde ich echt.
Ja, ich glaube, das ist, man muss es, glaube ich, in Kontext setzen. Ne? Wenn du jetzt beim Erstligisten Fußball um die Ecke kommst,
ja,
dann haben die natürlich mehrere Umkleidekabinen freigeräumt und dann sitzen da irgendwie 3 bis 5 Physios, die im Akkord behandeln. Das ist schon noch ein bisschen was anderes als wir das so machen, aber für die schon, glaube ich, also ich glaube, wir haben dann einen ganz guten Service, der irgendwie fair ist.
Ja, vor allem finde ich es ja auch spannend, wo du bist halt, bei den Seglern bist du halt nicht einer von den 3 bis 5 Physiotherapeuten, die dann im Akkord behandeln, sondern du hast ja schon auch eine persönliche Bindung zu den Athleten und das finde ich ja auch vor dem Hintergrund, was du vorhin angesprochen hast, dass es ja auch so wichtig ist, dass die Leute auch verstehen, dass sie auch selber was machen müssen, finde ich ja diese persönliche Bindung auch total wichtig. Also sowohl jetzt im sportlichen als auch im sportlichen Bereich. Ne?
Ja, genau. Das ist auch eigentlich eine ganz spannende Herausforderung immer, dass obwohl man Freunde und gute Bekannte behandelt, trotzdem ins Behandeln kommt und nicht nur im Schnacken bleibt. Ne? Das ist manchmal so ein bisschen so eine Gefahr, sich selber darauf zu fokussieren, okay, jetzt ist hier gerade Arbeit und jetzt machen wir alles dafür möglich, dass es dem Körper wieder besser geht und damit dem Gesamtsystem und geschnackt und Eis gegessen machen wir danach dann wieder.
Aber zum Gesamtsystem gehört ja auch der Kopf.
Ja, total. Ja? Das ist
deswegen
ja auch ein offenes Geheimnis.
Muss man ja auch schnacken.
Schnacken gehört völlig dazu.
Genau.
ja, es ist halt ein schmaler Grat zwischen, ich setze mich da hin und schnack nur, oder ich mache mir kurz einen Plan, was ist mein Therapieziel für heute? Ich setze dieses, also ne, ich arbeite in diesem Therapieziel, da kann ich an nebenbei noch schnacken, aber ich muss halt meistens so 3 bis 5 Minuten am Anfang der Behandlung einmal mich abholen lassen, wo sind wir denn jetzt gerade?
Jojo, gibt es aus deiner Sicht Sachen, die wir noch nicht gesagt haben, wo du sagst, okay, also wenn ich bei den Jungs aber schon mal bin, muss ich das mal unbedingt loswerden, weil ich glaube, was jetzt auf jeden Fall für mich klar geworden ist und ich glaube für alle anderen da draußen auch, ist, dass Physiotherapie halt nur, also nicht nur irgendwie ein bisschen massieren ist, sondern halt irgendwie, dass das halt schon zu einem komplexen, ja, Leistungssport oder halt auch so einem komplexen Sport zugehört, dass man sich damit mit seinem Körper auseinandersetzt und wenn man da Wehwehchen hat, sich Hilfe holt, dass es da auch Experten gibt, die einem helfen können und auch behandeln können. Gibt es noch aus deiner Sicht noch was du noch sagen willst, was dir wichtig ist? Eventuell auch irgendwie eine Sache, wo du sagst, ey, das geht gar nicht, das müssen wir mal ändern?
Wenn ich einen Wunsch habe, dann ist das...
Hau raus!
Wenn jemand zum Physio geht, dann stell da alle Fragen, die du hast. Wir merken das immer wieder, dass jeder Patient, jetzt egal welches Alter und welche Sportart, irgendwie denkt, ja, weiß ich nicht, gehört vielleicht gar nicht in den Arbeitsbereich, jetzt zwickt das am kleinen Zeh auch noch oder ich habe irgendwie so eine Taubheit am Fuß außen, aber wir behandeln ja gerade in den Rücken, da muss ich das ja gar nicht erzählen. Doch, bitte, alles. Stell uns Fragen, hinterfrag das, was wir tun, sei ein bisschen ätzend, weil am Ende des Tages wirst du dadurch besser und wir Therapeuten werden dabei auch besser und am Ende ist es ein, ja, cooles Zusammenarbeiten. Es bringt viel, viel mehr Spaß mit jemandem, der so ein bisschen kritisch ist oder mal mit einer intelligenten Frage um die Ecke kommt, als jemand, der immer nur alles annimmt und okay findet.
Ja.
Spannend. Ja.
Okay.
Okay. Danke, Jan.
Bitte. Nee, klar, finde ich cool. Toller Aufruf. Dem schließe ich mich genauso an, weil das ist auch für mich so ein Plädoyer in allen Bereichen mit der Arbeit mit den Sportlern. Wenn die einfach nur Ja sagen und ihre Übung machen, ist es, glaube ich, genau das Gleiche. Wenn du einen Sportler hast, der die Übung hinterfragt, der fragt, eben, für mich fühlt sich gerade die Wende an der Stelle so und so an, dann kommst du mit dem ungefähr 8-mal schneller voran. Kann ich also voll nachvollziehen, was du sagst. Und ich würde somit mich anschließen und die Leute auch motivieren wollen, Jojo alle Fragen zu stellen. Und auch den anderen Physiotherapeuten.
Jetzt habe ich, glaube ich, den Hass von allen Physiotherapeuten auf mich gezogen.
Das glaube ich nicht.
Naja, mal gucken, was kommt die nächsten Tage.
Das war ja dein Wunsch.
Ja, ja, eben.
Genau.
Richtig, bring mir die Post einfach, das ist okay.
Jo, ich danke dir oder wir danken dir auf jeden Fall für dieses Gespräch. Also ich habe zwischendurch einige Aha-Effekte gehabt. Ich hoffe, alle Leute, die den hören, auch. Wir wünschen dir auf jeden Fall, wenn man das so sagen darf, unter den Bedingungen ganz viel Freude. Ich glaube, das wirst du trotzdem haben.
Ja, danke.
Bei Olympia und drücken auch dir die Daumen, weil du ja auch Teil des Teams bist und letztendlich dann auch deinen Teil dazu beitragen wirst, dass es sehr erfolgreiche Spiele werden. Ja, alles Gute. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, von mir auch. Alles Gute. Schöne Reise.
Auch. Ja, danke. Ich kriege eine Postkarte.
Ja, mega.
Ja, top. Sehr gut. Machen wir so.
Und an dieser Stelle nochmal einen kleinen Spoiler auf unsere nächste Folge, weil wir sind ja dann 2 Wochen vor Olympia. Und natürlich werdet ihr euch gefragt haben, sag mal, kriegen wir nicht auch mal einen olympischen Sieg daran? Ja, kriegen wir. Freut euch auf die nächste Folge. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.